Ja, wir haben heute den 1. Februar, weiß ich, ob ihr das mitbekommen habt. Ein Monat im neuen Jahr ist schon wieder vergangen und der Jahreswechsel und Weihnachten ist schon wieder hinter uns und wir denken da schon gar nicht mehr dran. Ich weiß nicht, wie alt du werden wirst im Jahr 2015 oder schon geworden bist, aber die Frage ist, und dazu will ich einstimmen in das Thema heute, war in dein Leben schon einmal eine Zeit, wo du dir folgende Sätze gesagt hast, wo du gesagt hast, nicht schon wieder, ich habe es wieder getan. Ich hatte mir zwar vorgenommen, der Versuchung zu widerstehen, aber schon kurz später strauchelte und fiel ich. Ich ließ mich schon wieder verlocken und täuschen. Es stimmt doch was nicht mit mir. Muss ich denn immer wieder in die gleiche Sünde fallen und darüber meinen Herrn um Vergebung bitten? Gibt es keinen Ausweg? Gibt es Hoffnung für mich, aus diesem Teufelskreis rauszukommen? War da mal eine Zeit in deinem Leben als Christ, wo du dir diese Sätze gesagt hast, wo du völlig zerbrochen warst, innerlich, weil du immer wieder in die gleiche Sünde gefallen bist? Es könnten die verzweifelnden Worte von einem Kind Gottes sein, der beständig der Versuchung nachgibt, sich schmutzige Dinge anzusehen. Oder es könnten die Worte von jemandem sein, dem es immer und immer wieder passiert, Menschen mit seinen Worten zu verletzen. Wir kennen es alle, versucht zu werden und unsere Lieblingssünde immer und immer und immer und immer wieder zu tun und da reinzufallen in diese Sünde. Aber die Frage ist, gibt es da Hoffnung? Ja, denn Gott erkennt dein Problem, erkennt dein Herz ganz, ganz genau. Und er schreibt eigentlich durch Jakobus, welche Kräfte bei einer Versuchung in dir wirksam sind. Und er sagt dir auch in diesem Text, wie du Versuchungen siegreich begegnen kannst. Und das ist unser heutiges Thema, Versuchungen siegreich begegnen. Schlag mal mit mir auf zu der Stelle in Jakobus Kapitel 1, die Verse 13 bis 18. Versuchungen siegreich begegnen. Das sagt Jakobus zu den Christen, an die er schreibt. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierden empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinen Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Jakobus, er hat ja das große Überthema, dass unser Glaube geprüft und erprobt wird im täglichen Leben, in der Praxis des Lebens. Und dabei soll sich unser Glaube in der Praxis, im Alltag bewähren. Und Jakobus, er zeigt ganz, ganz verschiedene Felder auf, wo unser Glaube sich bewähren sollte in unserem Leben. Und das gilt auch für das Feld der Versuchungen, um das es heute geht. Denn die Versuchung ist Tatsache in unserem Leben. Und das ist unser erster Punkt. Die Tatsache der Versuchung. Jakobus, vor zwei Wochen ging es ja darum, wie unser Glaube durch Anfechtungen erprobt wird und geläutet wird. Aber hier im Text schreibt Jakobus über Versuchungen. Nun, Anfechtungen, Versuchungen, was ist der Unterschied dieser beiden Wörter? Denn obwohl manche Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die Luther oder der Schlachter, zwei verschiedene Wörter für Anfechtung in Vers 12 bis Vers 2 bis 12 und Versuchungen in Vers 13 bis 15 gebrauchen, steht doch eigentlich nur im griechischen Urtext, was wir haben von der Bibel, steht eigentlich nur ein Wort. Und das ist das griechische Wort Peirasmo. Aber obwohl Jakobus nur das eine Wort verwendet für in diesem Kapitel 1, hat dieses Wort doch verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Denn zum einen wird es in guten und neutralen Sinn gebraucht in der Bibel und zum anderen wird es in einen negativen Sinn gebraucht. Und eigentlich aus dem Zusammenhang erkennen wir, wie dieses Wort hier gebraucht wird. Und eine Gegenüberstellung macht das auch deutlich. Wir haben auf dieser einen Seite Anfechtungen und auf dieser anderen Seite Versuchungen. Durch Anfechtungen wird unser Glaube erprobt, geläutert. Dagegen die Versuchung, da werden wir verleitet zur Sünde. Durch Anfechtungen sind etwas Positives in unserem Leben, eine willkommene Gelegenheit zur Bewährung. Dagegen Versuchungen ist negativ, eine schlimme Reizung zu etwas Bösen. Anfechtungen, sie brechen von außen über uns herein, über unser Leben, aber dagegen Versuchungen sind im Gläubigen selbst angelegt. Anfechtungen bringen Ausdauer und Reife hervor, man könnte sagen Christusähnlichkeit. Dagegen Versuchungen führt zur Sünde und zum Tod, man könnte sagen Antichristusähnlichkeit. Zusammenfassend, die Anfechtung ist eigentlich ein Prüfungsmittel, was Gott in unserem Leben benutzt, um unseren Glauben zu bewähren, damit wir wachsen im Glauben. Dagegen Versuchungen sind ein Anreiz zum Bösen in unserem Leben, den der Teufel benutzt, um uns zu Fall zu bringen. Und das ist der große Unterschied zwischen Anfechtungen und um dem, was es heute geht, um die Versuchung. Aber es gibt auch etwas Gleiches, und zwar beide, sie kommen immer und immer wieder, fast täglich in unser Leben. Aber beide können wir auch in der Kraft des Heiligen Geistes siegreich überwinden. Nun, Versuchungen gehören zum Christsein dazu, genauso wie das Anfechtungen tun. Wir sind alle immer wieder versuchbar. Aber für jeden von uns können diese Bereiche der Versuchung eigentlich anders sein. Nicht jeder ist gleich versuchbar in allen Bereichen. Wir alle sind aber gleich reizbar, um in die Versuchung zu fallen. Und deshalb müssen wir sehr, sehr wachsam sein, weil es täglich, stündlich, minutlich, jeden Moment kann die Versuchung in unser Leben kommen und uns zur Sünde reizen. Wir müssen sehr, sehr wachsam sein. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es kein Wunder, dass wir durch Versuchung in Sünde fallen. Ihr Lieben, ich will sehr, sehr ehrlich und offen heute Morgen zu euch sein. Wirklich. Weil ich weiß, ich bin genauso ein versuchbarer Mensch, der sehr, sehr schwach ist und sehr schnell zur Sünde sich verleiten kann. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche mitbekommen habt. Letzte Woche, da hatten wir als Gemeinde unseren Gemeindetag. Und wir hatten auch ein gemeinsames Mittagessen und einen Vortrag. Aber an diesem Tag hatte ich die Leitung und da stand ich in ganz, ganz großer Gefahr, der Versuchung nachzugeben in meinem Herzen, der Lust des Fleisches in meinem Herzen nachzugeben. Hier vorne, ich sage euch das ganz, ganz offen. Die Situation war, dass es einfach nicht Ruhe werden wollte vor dem Essen, vor dem Vortrag. Es wollte nicht Ruhe werden im Saal. Und das war für mich eine sehr, sehr große Versuchung, ins Mikrofon zu schreien und zu sagen, kann jetzt endlich mal Ruhe werden, damit wir einfach loslegen können. Ich sage euch das wirklich offen, weil ich bin schwach, ich bin ein sündiger Mensch. In mir steckt ganz, ganz schnell drin, dass ich überreizt reagiere. Und ich kann das euch auch offen sagen, weil ich das direkt später gleich meinem Herrn bekannt habe und ihm um Vergebung gebeten habe. Ja, es kam zu Sünde in meinem Herzen, aber ich konnte mich noch beherrschen. Es kam nicht zur Tatsünde. Aber seht ihr, so werden wir immer wieder in verschiedenen Bereichen in unserem Leben versucht werden. Das kann bei jedem von uns anders aus sein. Als ich zum Beispiel zum Glauben an Jesus kam, war für mich die Verlockung zum Diebstahl eine ganz, ganz große Versuchung. Ich habe vor meiner Bekehrung sehr, sehr viel gestohlen. Und wie ich zum Glauben gekommen bin, war das nicht gleich weg, sondern ich habe viel, viel Kampf gehabt, bis ich diese Sünde überwunden habe in meinem Leben. Und ich habe Dinge oft gesehen und sie in meinem Herzen begehrt und ich wollte sie haben, ohne dafür irgendetwas zu bezahlen. Und ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht auch mit dieser Versuchung kämpfen. Wir haben einen Bügertisch, der offen ist. Und da könnte man sich eigentlich bedienen, wenn keiner da ist, und irgendwas nehmen. Das kann eine Versuchung für dich sein, aber spätestens ist die Versuchung bestimmt da für dich, wenn da die offene Kasse steht, niemand ist um dich und da liegen lauter große Scheine drin und du könntest dich einfach so bedienen dran. Auch mit sexuellen Versuchungen hatte ich ganz stark zu kämpfen, als ich zum Glauben gekommen bin. Und ihr Männer wisst genau, wovon ich rede. Ob es für dich Habgier ist oder Macht oder Anerkennung, der Materialismus, der PC oder der Fernseher, die Selbstsucht oder der falsche Ehrgeiz oder mangelnde Vergebungsbereitschaft, Alkohol oder sogar das Essen, alles kann zur Versuchung werden und ich könnte die Liste noch weiter aufführen. Alles kann in uns Begierden wecken, die uns versuchen. Es stellt einmal ein Christ in seinem Buch das Christsein sinnbildlich als eine Reise vor, bei der ein Mann eine kurvenreiche Gebirgsstraße emporklettert. Am Anfang seiner Reise war er ein junger Mann, aber nach kurzem Aufstieg springt ein knurrender Wolf ihm entgegen aus dem Gebüsch und versucht ihn in Stücke zu reißen. Und für den Schreiber ist dies der Wolf der Lust, der körperliche Leidenschaft. Und er verkörpert eigentlich die Hauptversuchung bei jungen Menschen. Wie er höher klettert und in die Lebensmittel kommt, springt ihn ein riesiger Tiger plötzlich an. Es ist der Tiger des Stolzes und er verkörpert die große Versuchung im mittleren Alter, den Stolz auf die Stellung, den Namen und das gesellschaftliche Ansehen, was wir heute auch gehört haben. Und schließlich kommt im Alter in der Nähe des Gipfels ihm ein großer Löwe auf ihn zugesprungen. Und das ist die große Versuchung im späteren Leben, nämlich das Geld und die finanzielle Absicherung. Und was der Schreiber mit seiner Darstellung der drei Hauptversuchungen im Leben bezweckt, ist Folgendes, dass zu keiner Zeit das Christenleben frei von Versuchungen ist. Es gibt niemanden, wie geistlich gereift er auch sein mag, der nicht in irgendeiner Weise versucht wird. Die Sünde, sie lauert überall bis zum letzter Minute unseres Lebens. Und gerade in den letzten 50 Jahren haben die Bereiche, in denen wir als Christen versucht werden, extrem zugenommen. Denn stellt euch vor, ein Christ vor 50 Jahren, er hatte noch keinen Fernseher und er hatte noch kein ständiges Internet, wo ständig Gefahren auf ihn lauern, irgendwas sich anzugucken, was ihn total verschmutzt. Und deshalb waren viele der Versuchungen nicht ausgesetzt, die wir heute erleben. Ich denke, es ist so viel Dreck und im Fernseher und im Internet, was uns so plötzlich verschmutzen kann und uns zu Fall bringen kann, wenn wir nicht aufpassen und richtig mit diesen Dingen lernen, umzugehen. Also Versuchungen sind erstens Tatsache in unserem Leben, auch wenn das bei jedem von uns anders aussehen kann. Aber was ist jetzt die wahre Herkunft der Versuchung? Das ist unser zweiter Punkt. Die wahre Herkunft der Versuchung. Vers 13 und 14 sagt Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Man kann ja verschiedenen Dingen für die Versuchung die Schuld geben. Man könnte sagen als Christ, ja, der Teufel, er ist schuld, dass ich immer und immer wieder versucht werde und in die Sünde falle. Er wird ja in der Bibel auch der Versucher genannt. Oder die moderne Psychologie sagt dir, ja, deine Krankheit oder wie du aufgewachsen, wie du erzogen worden bist, ist schuld, dass du in Versuchung fällst und in Sünde fällst. Oder die Umstände sind schuld, dass zum Beispiel eine Gemeinde nicht ruhig werden will, wenn ich das gerne möchte. Oder irgendwelche andere Umstände in deinem Leben sind schuld für meine Sünde. Der schwierige Chef, meine Kinder, die mich reizen, wütend zu werden und auf sie zu schreien, sie sind schuld für diese Versuchung. Aber die Christen, an die Jakobus schreibt, ging noch einen Schritt weiter. Denn sie waren sehr, sehr schnell zu reden und sie sagten offen und laut, dass Gott der wahre Grund ist, warum sie versucht werden. Wir Menschen, wir sind ja sehr, sehr schnell dabei, unsere Schuld, unsere Sünde anderen in die Schuhe zu schieben. Und das war schon bei den ersten Menschen so, nachdem sie in Sünde gefallen sind. Denn Adam, er sagte zu Gott, als der ihn mit seiner Sünde konfrontierte, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld für den Schlamassel, in dem wir jetzt stecken. Sie ist schuld, dass wir von diesem Baum genommen haben, der verboten war. Und er sagt damit eigentlich auch, dass Gott der Schuldige ist, denn er gab ihm ja die Frau. Und Eva, sie wollte das auch nicht einsehen, dass sie schuld war. Und sie sagte ganz, ganz schnell, nee, ich bin nicht schuld. Der Teufel, der hat mich ja versucht, damit wir in die Sünde fallen. Aber Gott, er sprach sie alle drei schuldig. Jeden für seinen eigenen Bereich, für seine eigene Sünde. Also wir tun uns von Grund auf ganz, ganz schwer, unsere Schuld, unsere Sünde einzugestehen. Sünde, sie macht uns blind für uns selber und sie führt uns in Selbstbetrug. Wir kennen uns nicht mehr, wie wir sind und wie wir gehandelt haben. Und deshalb versuchen wir immer und immer wieder, unsere Schuld in die Schuhe eines anderen zu schieben. Damit wollen wir uns von aller Verantwortung freisprechen. Also meine Umstände sind schuld, dass ich so letzte Woche schlecht reagiert habe. Ihr seid schuld, ihr wart ja nicht ruhig und, und. Und das ist überhaupt nichts Neues. Das war auch bei den Judenchristen so, an die Jakobus schreibt. Aber das Schlimme ist nur dabei, dass sie ein total verzerrtes Bild von Gott hatten. Denn sie sagen wirklich, Gott ist schuld für meine Versuchung. Aber Jakobus, er geht darauf rein und er korrigiert sie. Er sagt, niemand soll, wenn er versucht wird, sagen, dass ihn Gott versucht. Und warum? Weil Gott nicht versucht werden kann zum Bösen. Und er versucht auch deshalb niemanden. Also Gott ist im Gegenteil zu uns absolut frei von Sünde. Er hat keine Begierden in sich, die ihn reizen würden, in eine Sünde zu fallen oder in versucht zu werden. Es reizt ihn nicht. Er kann auch nicht sünden. Er ist absolut gut und absolut heilig. Er ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Ja, Jesus, er konnte vom Teufel versucht werden, aber nur von außen konnte er ihn versuchen. Jesus konnte nie von innen versucht werden, weil er die Sünde nicht in sich hatte, im Gegenteil von uns. Also Gott, er kann nicht schuld sein für die Versuchung. Und die Christen irrten sich ganz klar damals. In Versen 17 bis 18 zeigt ihnen weitere wunderbare Wesenszüge Gottes, die sie gar nicht mehr kannten, die sie gar nicht mehr gesehen haben. Denn Gott, er versucht nicht zur Sünde, damit sie einem schadet. Ganz im Gegenteil. Er ist der Geber allen guten und vollkommenen Gaben. Und seine Geschenke und Gaben sind vollkommen, wie er selbst das ist. Gott hat absolut Gutes mit dir vor und er gibt dir immer Gutes in dein Leben. Er ist auch der Vater der Lichter, schreibt Jakobus. Gott ist in sich selber Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Und deshalb kann er, wie gesagt, nicht versucht werden und er versucht auch deshalb niemanden. Und Gott, er verändert sich auch nicht, sagt Jakobus. Im Gegenteil, zu einem Schatten, der sich jeden Moment mit dem Lauf der Sonne verändert, ist Gott ganz, ganz anders. Gott, er ist heute der gleiche, er ist morgen der gleiche, er war vor 1000 Jahren der gleiche, er ist immer der gleiche, er ändert sich nie. Und er gibt Gutes immer, sogar Menschen, die ihn total ablehnen und hassen. Aber seine Güte gipfelt sich eigentlich im Geschenk der Wiedergeburt. Obwohl wir das überhaupt nicht verdient haben, Vers 18 steht das. Denn Gott, er hat uns nach seinem freien Willen sich entschlossen, uns aus unserer Sünde, aus unserer Schuld zu retten in seinen Sohn, den Herrn Jesus. Obwohl wir durch die Sünde seine Feinde waren. Er hat uns rausgezogen aus dem Dreck und er hat unsere Sünden in das tiefste Meer geworfen. Wie sollte er der Grund sein für die Versuchung, wenn er so gut ist? Und für die Christen zur Zeit Jakobus, sie hatten das überhaupt nicht mehr vor Augen. Sie hatten, wie gesagt, ein total falsches Bild von Gott. Aber die Frage ist heute Morgen, welches Bild hast du von Gott? Wisst ihr, Gott, er lässt es zu, dass Schwierigkeiten in unser Leben kommen, ja. Aber er will diese Schwierigkeiten gebrauchen, damit sie Gutes in uns bewirken und nicht Sünde. Natürlich können wir in Sünde darauf reagieren, wenn wir zum Beispiel murren oder unzufrieden sind mit den Wegen Gottes in unserem Leben. Aber Gott, er ist nicht schuld dafür. Und niemals wird er uns zur Sünde verführen wollen. So ist Gott nicht. Gott, er gibt uns nur Gutes und Vollkommenes. Und das müssen wir erkennen. Und das ist so entscheidend in unserem Leben, dass wir immer mehr in der Erkenntnis Gottes wachsen. Dass wir Gott in seiner Gesamtheit, seiner herrlichen Eigenschaften erkennen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat das auch viele schlechte Auswirkungen auf unser Leben. Und ich glaube, deshalb leben die Christen zur Zeit Jakobus in vielen Sünden, weil sie Gott nicht kannten, wie er ist. Heute haben viele Christen auch ein verzerrtes Bild von Gott. Viele, sie kennen ihn nur als den lieben Gott, der alles nur toleriert und der alles einfach nur runterschluckt. Und deshalb haben viele überhaupt keine Ehrfurcht mehr von diesem heiligen, großen Gott. Und die Menschen, sie leben eigentlich, wie sie wollen, weil Gott, er toleriert ja jede Sünde in meinem Leben. Oder wie viele klagen Gott für das Böse an und das große Leid in dieser Welt. Und das tun sie nur, weil sie Gott nicht mehr kennen, wie er ist. Und von der Sünde so sehr geblendet sind, dass sie nicht sehen, dass der Mensch für vieles Unheil und Leid selber verantwortlich ist und nicht Gott. Und so glaube ich, gibt es auch viele Christen, die nicht wissen, wie Gott ist, weil sie ihn so wenig anschauen in sein Wort. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Menschen vor mir sitzen, die Gott nicht kennen. Und deshalb spielen sie mit der Sünde. Anstatt, dass sie die Sünde hassen, weil sie ein direkter Angriff gegen die Heiligkeit Gottes ist. Unser verzerrtes Bild von Gott, es muss durch sein Wort, es muss durch seinen Geist immer wieder neu zurechtgerückt werden. Und deshalb ist eine gute Frage, wenn du die Bibel liest, wie ist denn Gott in dem Text? Welche Eigenschaften hat Gott? Wie ist er, um ihn immer mehr kennenzulernen? Also Gott ist unmöglich der Schuldige für die Versuchung. Aber wer ist es dann? Eine muss ja bekanntlich bekanntlicherweise der Schuldige sein. Und Jakobus, er sagt uns in Vers 17, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt. Der Grund liegt ganz einfach bei uns selber. Jeder einzelne von uns ist schuld. Weil durch dem, dass wir alle in Adam geboren sind, in der Sünde, in jeden von uns sündige Begierden stecken. Und das meint ein starkes Verlangen, ein starker Wunsch, eine Lust nach dem, was verboten und was sündig ist, was Gott verboten hat. Und das alles spielt sich immer wieder, jeden Tag wiederholend in unseren Herzen ab. Und so werden wir in unseren Herzen versucht, wenn uns unsere Begierden reizen und locken und wir das zulassen. Und dieser innere Verlangen treibt uns Menschen heraus wie ein Fisch, der von einem Köder verlockt wird oder gelockt wird, damit er anbeißt. Und so verheißt uns die Versuchung wie ein Köder, dem Menschen etwas Gutes, und der Fisch, der freut sich auch, das ist etwas Gutes, da kann ich ja anbeißen. Aber im Endeffekt bringt das ihm den Tod ein und bringt uns den Tod ein. Es bringt Schaden für uns ein und führt uns in den Tod. Und tatsächlich ist es so, wir müssen das erkennen, dass eigentlich jeder von uns sich immer wieder täglich selber eine Falle stellt, wo er selber dann hineintappt und sich selber Schaden zufügt. Das macht der Text ganz deutlich. Deine eigene Lust veranlasst dich, zum Beispiel eine andere Person zu begehren oder Dinge, die dir überhaupt nicht gehören. Deine eigene Lust veranlasst dich ständig nur um dich selber zu drehen. Deine Gedanken, dass du nur um dich selber bemüht bist und deine Gedanken sich nur um dich selber drehen. Und damit auch zu streiten und zu kämpfen, wenn du nicht bekommst, was du willst. Das ist die wahre Ursache für die Versuchung und nicht Gott. Auch nicht der Teufel ist schuld. Natürlich versucht uns der Teufel, aber in erster Linie sind wir schuld. Ich und du tragen dafür die ganze Verantwortung. Und die Frage ist, kannst du das erkennen? Siehst du deine eigene Schuld für die Versuchung? Oder rechtfertigst du dich ganz schnell? Nee, ich bin nicht schuld. Meine Umstände sind schuld für meine Sünde. Und die Christen zur Zeit Jakobus, sie machen das, indem sie versuchten, die Schuld Gott in die Schuhe zu schieben, ihre eigene Schuld. Mach es nicht, dass du einfach eine Ausrede findest oder versuchst zu finden für deine Schuld, für deine Sünde, sondern bekenne vielmehr und anerkenne deine Schuld und bring diese Schuld zu Jesus. Er ist so treu und er vergibt uns, wenn wir unsere Schuld zu ihm bringen. Wenn wir Saul in der Bibel anschauen, dann ist er ein ganz, ganz schlechtes Beispiel für dieses Thema. Denn er tat damals nicht, was Gott wollte. Er begehrte etwas anderes, was er eigentlich auslöschen sollte. Und er sündigte ganz klar. 1. Samuel 15 kann man das nachlesen. Aber als ihn Samuel damals auf seine Sünde hinwies, dann versuchte er sich irgendwie rauszureden. Das und das ist Schuld und das, warum ich so gehandelt habe. Also er sah seine Schuld nicht ein, obwohl sie ganz, ganz offensichtlich war. Er tat nicht wirklich Buße und deshalb musste ihn Gott verwerfen. Und er wurde bis zum Ende seines Lebens eigentlich geplagt von seiner Schuld. Bis dahin, dass er sogar Selbstmord begann. So weit kann das führen. Und David ist genau das Gegenteil. Er fiel auch in schlimme Sünde, indem er seine Lust freien Lauf ließ. Aber im Gegenteil von Saul sah er von Herzen seine Sünde ein. Und in Zerschlagenheit gab er Gott Recht und er ging mit sich selber ins Gericht. Und er sagte im Psalm 51, Vers 5, an dir allein, Gott, habe ich gesündigt. Niemand anders ist schuld für meine Sünde. Ich alleine bin schuld dafür. Und deshalb vergab ihm Gott. Und er erlebte ganz im Gegenteil zu Saul eine riesige Befreiung von seiner Schuld. Wie sieht es bei dir, wie sieht es bei mir aus heute Morgen? Ja, wir werden alle versucht und wir fallen immer und immer wieder in Sünde. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wisst ihr, wir sind wirklich alle geborene Selbstschwindler. Jeder Einzelne von uns und ich mit eingeschlossen. Wir sehen so schnell die Sünde anderer Menschen, aber wir haben es so schwer, unsere eigene Sünde zu sehen. Und das muss uns bewusst sein und das soll unsere Einstellung verändern. Hast du zum Beispiel jemanden schon mal die Frage gestellt, du, ich weiß, ich kann den Balken in meinen Augen so schwer sehen. Ich kann meine Sünde so schwer sehen in meinem Leben. Aber siehst du vielleicht in meinem Leben eine Sünde, die ich nicht sehe? Und kannst du sie mir bitte sagen, damit ich sie in Ordnung bringen kann? Das ist eine ziemlich unnormale Frage, so eine Frage zu stellen. Aber wenn wir heute erkennen, dass wir uns so oft selbst betrügen, dann sollen wir so eine demütige Einstellung entwickeln. Und ich sage euch das wieder ganz offen und ehrlich. Am Anfang ist es für mich schwer. Aber wenn meine Frau mich in einer lieben Art und Weise auf meine Sünde hinweist, dann bin ich ihr dankbar. Dann bin ich ihr dankbar, dass sie das mir sagt und nicht einfach ja, mich so laufen lässt. Ich sehe es einfach oft nicht, wo ich mich schuldig mache. Und deshalb brauche ich Christen, andere Christen, die mich in Liebe konfrontieren und die mich einfach zurechtbringen, weil ich es selber nicht sehe. Und ich bin dankbar, dass ich so eine Frau habe, die mir ganz klar in Liebe offen so Dinge sagt in meinem Leben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Die Christen, an die Jakobus schreibt, sie sahen ihre eigene Schuld nicht. Und das führte eben dazu, dass sie ihre Schuld Gott in die Schuhe schoben. Und Jakobus, er musste sie in seinem Brief auf viele Sünden aufmerksam machen, die durch ihre Begierden und Lust geboren wurden. Zum Beispiel auf die Sünde des Zorns, der Bosheit. Sünde, die sie mit ihrer Zunge begangen. Ansehen der Person war in der Gemeinde. Neid und die Folge davon Streit, Kampf gegeneinander. Zwischen Christen, Kampf, Hochmut und Stolz. Und das alles sahen diese Christen nicht in ihren Selbstbetrug. Sie sahen es nicht. Und Jakobus, der legt eigentlich hier eine Grundlage, um sie auf all diese Sünden hinzuweisen und ihnen zu zeigen, was ist der wahre Grund dafür, für ihre Sünde. Aber Jakobus, er wollte sie nicht irgendwie fertig machen, sondern sie zurechtbringen, sie ermutigen, dass die Christen ihre Schuld einsehen, in Wahrheit Buße tun und den richtigen Weg einschlagen in den Leben. Aber er musste ihnen hier als erstes zeigen, was der wahre Grund für alles war. Und das ist sie selber. Aber er zeigt ihnen auch den ganzen Vorgang der Sünde. Und damit sie Maßnahmen ergreifen können und der Versuchung siegreich zu widerstehen. Und das ist unser dritter Punkt, der Vorgang bei der Versuchung. Vers 15. Da sagt er, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gott, er gewährt uns eigentlich hier in diesem Vers einen einmaligen Blick hinter die Kulissen unseres Herzens. Und dabei wird klar, dass Sünde nicht eigentlich so eine spontane Handlung ist, sondern eigentlich ein Prozess in uns. Ich will euch das mal bildlich deutlich machen. Jesus Christus, er hat uns vom Dreck, vom Schlamm der Sünde rausgeholt. Und er hat uns bildlich gesprochen, erhöht über alles. Aber wenn wir der Sünde nachgeben, dann ist es eigentlich so, wenn wir in den Sumpf der Sünde wieder hinabsteigen. Denn Jakobus, er macht vier verschiedene Stufen deutlich, die zum Tod führen. Die erste Stufe ist, dass unsere Begierde, unsere Lust in uns, dass sie uns reizen und locken. Wie gesagt, wie das ein Köder bei einem Fisch tut. Also du wirst mit deinem Ereignis konfrontiert. Du siehst oder du hörst etwas, irgendetwas. Und dadurch gelangt es in dein Herz. Ich mache es mal an einem täglichen Beispiel fest. Sagen wir mal an dem Beispiel des Essens. Letzte Woche war hier ein Buffettisch. Und das erste ist, du siehst dieses leckere Essen, diese leckeren Speise. Und du verlangst nach diesem Essen. Du hast Lust zu essen und viel zu essen. Und diese Begierden regt sich, in dir regt sich sofort ein sündiges Verlangen zu tun, eigentlich was Gott verboten hat. Denn Gott hat gesagt, schau auf deinen Nächsten, betreibe nicht Völlerei, pass auf, auch in dem, was du isst. Aber für dich ist es in dem Beispiel, das größte Stück Fleisch zu nehmen, am Buffettisch. Und überhaupt nicht zu schauen, ja, nach mir kommen ja auch noch Leute, die wollen ja auch noch was. Also das ist die erste Stufe. Da passiert irgendwas, irgendwas gelangt in unseren Herzen, was unsere Begierde reizt und lockt. Die zweite Stufe hinab ist, dass wir statt den bösen Gedanken in unseren Herzen gleich zu verjagen und in der Kraft des Heiligen Geistes zu deiner geweckten Lust Nein zu sagen, stattdessen förderst und ermutigst du diesen Gedanken als nächste Stufe, indem du nochmals auf das leckere Essen schaust und nochmal dir überlegst, oh, das ist so lecker, ich würde gern meinen ganzen Magen damit vollschlagen. Und du begehrst nach diesen ganzen Dingen. Du willigst dabei in Gedanken der Lockung der Lust zur Sünde ein. Und so haben sich deine Gefühle und dein Wille entschlossen zu sündigen. Und diesen Akt vergleicht Jakobus hier eigentlich im Bild einer Hure, die Ehebruch begeht. Denn sie ist jederzeit fruchtbar und zur Empfängnis bereit. Und wenn ich zu den Begierden in mir Ja sage und dem Köder anbeiße, den ich mir selber eigentlich gelegt habe, dann kommt es zur nächsten Stufe hinab in die Sünde. Denn die Versuchung, sie ist nicht in vornherein Sünde, sondern eigentlich, wenn ich in Gedanken sozusagen mit der Lust ins Bett gehe, dann kommt es zur Sünde. Und dann wird dieses schreckliche, hässliche Kind Sünde in mein Leben geboren, in mein Herzen. Und wenn diese Bettbeziehung andauert, kommt es zur Empfängnis der Tatsünde in mein Leben. Das heißt, es kommt zu äußeren sündigen Handlungen und Worten, wie zum Beispiel, dass du dir den ganzen Teller vollhaust und das in der Gier völlig runterschluckst, ganz, ganz schnell, weil du deine Gier dich so sehr antreibt. Und du verschwendest überhaupt keinen Gedanken über Menschen, die nach dir kommen und auch noch was zu essen wollen. Und da wird die Sünde der Selbstsucht in deinem Herzen nach außen hin offenbar. Und die letzte Stufe in den Tod, in den Schlamm der Sünde ist, wenn dieses grauenhafte Kind der Sünde erwachsen geworden ist. Das heißt, wenn sich die Sünde in dein Leben völlig entfalten kann und für dich es Gewohnheit ist, dass du immer wieder in diese Gier fällst, dann bringt sie selber als Nachwuchs den Tod hervor. Das Ende der Sünde ist nicht, wie falsch gesprochen, der Genuss und das Leben, sondern der bittere Fall in den Tod, in unseren eigenen Schaden. Und ich denke, wie oft hat man sich nach einem Essen, wo man so viel gegessen hat, total schlecht gefühlt, weil man übertrieben hat mit dem Essen. Und das Essen kann uns auch zur Sünde führen. Aber man tut es immer wieder und die Sünde kann Gewohnheit werden, was sich natürlich auch schlecht auf unseren Körper auswirkt. Jay Adams, er schreibt in seinem guten Buch zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Lust durch ein äußeres Ereignis erweckt wird, woraus dann eine Versuchung entsteht. Die beiden treffen sich, auf drängende Lust kommt es zu einer Beziehung, und so zeugen sie die Sünde. Und die Sünde gebiert wieder den geistlichen Tod. Und wenn wir uns in der Bibel den Sündenfall anschauen von Adam und Eva, dann finden wir genau die gleichen Stufen hinab in die Sünde. Oder den Ehebruch von David ist genau das gleiche Prinzip. Immer wieder Begierden werden gereizt durch dem, was man sieht, was verboten ist, und man geht ihnen nach und es kommt zur Sünde im Herzen, was schlussendlich in der Tat Sünde endet. Aber klar wird, auch wenn wir der Versuchung hin zur Sünde nachgeben, wir werden immer und immer wieder enttäuscht werden. Sünde ist nur ein kurzer Genuss, der einen niemals befriedigt. Im Gegenteil, die eigenen Begierden, sie richten einem zugrunde. Sünde zerstört einen, auch wenn sie von außen so schön aussieht. Und sie ist eigentlich vergleichbar mit einem wunderbaren, schönen Apfel, der wirklich lecker aussieht und wo man gerne reinbeißen würde. Aber wenn man ihn nimmt und man beißt in ihn hinein, dann ist dieser Apfel innerlich total verfault, auch wenn er außen so schön aussieht. Und nicht nur das, er ist nicht nur verfault, er hat sogar ein tödliches Gift in sich, das sehr viel Leiden in dein Leben bewirkt und schlussendlich bewirkt, dass du sterben musst. Adam und Eva, sie starben, als sie die verbotene Frucht nahmen, geistlich. Und das war die Folge. Und der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Und sie wurden damit getrennt von Gott. Gott, er kann, wie gesagt, Sünde nicht dulden, weil sie ein direkter Angriff auf seine Heiligkeit ist. Und nur durch das Werk Jesus sind alle, die ihn Glauben angenommen haben, sie sind wieder zum geistlichen Leben erweckt worden, ja. Aber wir sind trotzdem noch anfällig, dass Versuchungen in unserem Leben uns zur Sünde verleiten, sodass die Gemeinschaft mit Gott immer wieder gekappt wird. Und so sehr, dass sogar es Christen gibt, die wirklich lebendig tot sein können, weil sie eine Sünde in ihrem Leben nicht einsehen, und weil sie ständig darin verharren. Das gibt es. Sünde, sie will uns verlocken. Und sie will uns von Gott wegbringen. Aber wir brauchen wirklich die richtige Reaktion. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Jakobus hier diesen Vorgang der Sünde so genau beschreibt. Damit wir nämlich Maßnahmen ergreifen können, um all dem zu widerstehen, und wir lernen, Versuchungen siegreich zu begegnen. Denn tatsächlich können wir als Christen, im Gegenteil zu jemanden, der den Geist Gottes nicht hat, er hat keine Kraft, der Sünde zu begegnen. Aber wir können das. Wir haben sogar die Pflicht dazu. Und Gott, er will uns dabei helfen. Eigentlich durch seine Hilfe können wir den Vorgang zur Sünde in jeder Stufe stoppen. Am besten schon, bevor es zu Empfängnis in unseren Herzen kommt. Und was sich in unseren Herzen abspielt, das weiß nur du und Gott. Wenn du aber verstehst, wie und wodurch deine Lust in dir geweckt wird und du weigerst, ihr nachzugeben, so wirst du dem Vorgang schnell ein Ende bereiten, bevor er eigentlich richtig begonnen hat, bevor es eigentlich richtig hinab in den Sumpf der Sünde geht. Aber um jeden Selbstbetrug eigentlich zu vermeiden, musst du wirklich Versuchungen aus dem Weg gehen. Zum Beispiel, wenn dich dein Fernseher versucht, immer wieder zu Sünde, und du einfach mit deinem Fernseher nicht umgehen kannst, weil du dir ständig schmutzige Dinge ansiehst, die dein Herz verschmutzen, dann wäre es am besten, wenn du das weißt und wenn du deinen Fernseher in dein Wohnzimmer abschaffst, wenn du ihn wegschaffst, aus Schutz gegenüber dir. Und vor kurzem hat mir ein Bruder erzählt, dass er genau das gemacht hat, weil er einfach nicht mit diesen Flimmerkassen umgehen kann. Er verschwendet da seine Zeit und er zieht sich Dinge an, die schmutzig sind. Und das ist total weise, wenn man das macht. Aber wenn du das nicht kannst, und im Fall Internet ist das wohl nicht so möglich, dann such dir wenigstens einen Rechenschaftspartner, der dich immer mal wieder fragt, dem du deine Versuchung bekennst und ihn um Hilfe bittest. Kannst du immer mal nachfragen in mein Leben, ich habe mit dieser Versuchung zu kämpfen und ich will sie überwinden. Hilf mir dabei. Also, wenn du weißt, was deine Lieblingssünde ist, dann kannst du etwas dagegen unternehmen, indem du dein Herz behütest und nicht allen Mist in dir reinlässt durch deine Augen, durch deine Ohren. Nehmen wir an, du widerstehst in der zweiten Stufe nicht sofort deinen sündigen Begierden. In deinen Gedanken willigst du deine Lust ein und es kommt zur Sünde in dein Herzen, was eigentlich täglich in uns passiert. Aber auch dann kannst du den ganzen Vorgang eigentlich ein Ende bereiten, indem du die Sünde erkennst und sie sofort zu Jesus bringst und das Kreuz und sofort sagst, Herr Jesus, vergib mir, ich hab gerade gesündigt. Vergib mir meine Schuld. Und so musste ich das auch letzten Sonntag machen. Jesus sofort um Vergebung beten für das, was in mein Herzen vorgegangen ist. Und dann kann man etwas Gutes in Angriff nehmen. Und wir haben wirklich einen wunderbaren Gott, der so treu ist und der uns gerne vergibt. Und ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn seine andauernde Gnade nicht wäre in meinem Leben. Tust du das aber nicht, begehst du zusätzlich zu der Sünde in deinem Herzen eigentlich noch eine Tatsünde. Indem verdoppelst du eigentlich deine Sünde in dein Leben. Aber auch dann kannst du das in Ordnung bringen, indem du deine Schuld anerkennst und sie zu Jesus bringst und das Kreuz und als Folge auch die Menschen um Vergebung bittest, an denen du dich schuldig gemacht hast. Das kannst du. Und jeder Christ kann es mit der Zeit lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes Versuchungen zu widerstehen und ihr siegreich zu begegnen. Keiner muss in Sünde ein Leben lang gefangen sein. Und so wie ich frei geworden bin von Diebstahl und von sexuellen Sünden, dann können wir frei werden. Und wie gesagt, wenn du verstehst, wie dieser Vorgang ist in dir, dann kannst du der Sünde in jedem Moment, in jeder Stufe ein Ende bereiten, bevor sie wirklich begonnen hat. Und deshalb glaube ich, schreibt Jakobus so detailliert genau, wie es zur Sünde kommt. Und dass, wenn wir der Versuchung widerstehen, das wird uns im Glauben stärken. Aber genauso wird unser Glauben geschwächt, wenn wir der Versuchung der Lust nachgeben. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns gemeinsam das lernen, gegen die Sünde zu kämpfen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die offen ist. Lasst uns Menschen sein, die offen sind. Hey, sag mir Dinge in meinem Leben, die nicht gut laufen. Sag mir meine Sünde, konfrontiere mich damit. Denn ich weiß, ich schade mir selber. Ich brauche dich. Und ich brauche das, weil ich mich selber so oft betrüge. Augustinus, er sagte zum Schluss, bitte Gott, dass er dir hilft, dich selbst zu besiegen. Nicht den Feind von außen, sondern dein eigenes Innere. Fürchte keinen Feind von außen. Bezwinge dich selbst und die ganze Welt ist bezwungen. Versuchungen siegreich begegnen, das war unser Thema heute. Gibt es Hoffnung, wenn wir immer wieder durch die Versuchung in die gleiche Sünde fallen? Ja, denn unser treuer Herr, der selber versucht wurde, er kann mitleiden mit uns. Er kann mitleiden mit unserer Schwachheit, mit unserer Sünde. Und er sieht dich, er sieht mich in unserem Herzen. Und er kennt dich ganz genau. Und er fühlt mit dir, auch wenn du schon das 1000-mal in die gleiche Sünde gefallen bist. Auch wenn du ihn immer wieder betrübst und immer wieder sein Wort verachtest. Und er will dich wieder und wieder aufrichten und dir sagen, steh auf, komm, mach weiter. Ich will dir helfen, dass du lernst, Sünde in dein Leben zu überwinden. Ich stehe für dich ein und ich bin dir treu, auch wenn du immer wieder mir untreu bist. Und so wunderbar ist unser Herr. Ja, es gibt Hoffnung. Und so denke dran, fallen ist menschlich. Fallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Aber aufstehen ist göttlich. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja, Vater, du kennst an jeden einzelnen von uns ganz genau. Unsere tiefsten Gedanken in unseren Herzen sind dir offenbar. Und Herr, du weißt, wie oft wir von der Sünde gereizt werden und wie oft wir auch der Sünde nachgeben und wir Gefallen auch noch haben an der Sünde. Und wir total dich eigentlich beschmutzen dadurch, deine Heiligkeit. Aber Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu widerstehen, dass du uns lernst zu kämpfen gegen unser eigenes Fleisch in deiner Kraft. Dass wir wandeln im Geist und nicht im Fleisch. Und Herr, du kannst mitleiden mit uns und dafür preisen wir dich und ehren dich, dass du so gut bist zu uns und dass du uns siehst in unseren Schmutz, in unseren Dreck und dass du uns immer wieder aufrichtest. Danke dafür, Jesus, dass du so gut bist und hilf uns auch zu lernen als Gemeinde, dass wir nicht oberflächliche Beziehungen haben, sondern dass unsere Beziehungen tief sind und wir auch Demut haben, uns gegenseitig etwas sagen zu lassen und etwas zu sagen. Herr, du siehst den Selbstbetrug, in dem wir oft leben. Aber du kannst uns da auch weiterführen. Amen.